Was steht denn jetzt wirklich zu erwarten bei den 24 Stunden von Le Mans? Das dröseln wir in dieser Morgenausgabe vom Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk mal ein bisschen genau auf, mit ein paar höchst interessanten Gesprächspartnern wiederum.
One thing I can tell you is that I'm convinced that whichever trio you will put in the Peugeot will be more or less where we are.
Diese Worte von Loïc Duval, dem Peugeot-Fahrer, sind sicher einige der Kernsätze des aktuellen Kräfteverhältnisses bei den 24 Stunden von Le Mans. Es gibt einen klaren Überhang in der Qualifikation zugunsten der LMDH-Fahrzeuge, also der Kit-Cars, die ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten in der IMSA-Serie haben. Die Hypercars, die reinrassigen, selbstentwickelten und gebauten Erstligisten, fahren zumindest in der Qualifikation hintendrein, und das überrascht dann doch einigermaßen. Natürlich, alle LMDH-Chassis-Hersteller haben einige von diesen Entwicklungsjokern gezogen, die das Reglement ihnen zusteht. Jedes Auto muss ja für 5 Jahre lang homologiert sein, also in jenem Zustand verbleiben, bei dem es sich quasi an der Kfz-Zulassungsstelle das Nummernschild abgeholt hat. Bis auf eine Anzahl von Entwicklungsjokern, und die sind ganz unterschiedlich eingesetzt worden bei den verschiedenen LMDH-Teams. So hat beispielsweise Cadillac den Heckflügel verstellbar gemacht, statt das bis jetzt immer über eine Lippe unter der Fronthaube zu machen. BMW, die trainingsschnellsten mit Dries Fantor, haben die verstellbaren aerodynamischen Elemente in die seitliche Front verlegt, statt unter die Lippe, wie Dallara es im ersten Schuss angeboten hat. Es gibt mittlerweile unter der Haube dieser doch sehr ähnlich aussehenden LMDH verschiedene technische Ansätze, und zumindest über eine schnelle Runde scheint der BMW am besten zu funktionieren. Im Kompromiss wirkt eher die Lösung, die Cadillac angestrebt hat, gerade für die langen Geraden hier in Le Mans, Stichwort Hunaudière, als die bessere Lösung. Aber die große Frage ist immer noch, reicht das, um den höheren Reifenverschleiß im Vergleich zu den Hypercars, vor allem zum Toyota, einzudämmen? Denn da hat Toyota bei den Longruns einmal mehr bewiesen, dass auch der neu entwickelte, quasi neu auf Kiel gelegte Wagen aus Köln-Marsdorf beim Reifenverschleiß einmal mehr das Maß der Dinge ist. Das hat sich bei den ersten Sportwagen-Langstrecken-WM-Läufen so abgezeichnet, wo man als einziger imstande gewesen ist, konstant schnell Dreifach-Turns zu fahren. Und das wird sich auch hier bei den 24 Stunden von Le Mans maßgeblich als entscheidender Performance-Faktor erweisen. Es gibt 3 verschiedene Sätze Reifen, weich, medium und hart. Die überlappen sich ein bisschen von ihrem nutzbaren Fenster. Es wird brüllend heiß werden heute, weil die Hitzewelle aus Spanien mittlerweile auch, Stichwort El Niño, den Westen Frankreichs erreicht hat und sich seit gestern Nachmittag über Le Mans eingenistet hat. Gestern Abend um 9 Uhr waren es immer noch 28 Grad, und heute wird es dann sukzessive über die 30-Grad-Marke hinausgehen. BMW hat da sich schon einen Nachteil eingehandelt, weil die Münchner im Vortest darauf verzichtet haben, die härtesten Reifen auszuprobieren. Alle anderen haben das gemacht, weil sie die akkuratere Wettervorhersage gehabt haben und sich perfekt vorbereitet haben. Sie wissen also genau, welcher Satz Reifen für welches Element und für welche Witterungsbedingungen ideal ranzunehmen ist. Und das ist eine der Variablen, denen wir auf den Grund gehen werden und denen wir vor allen Dingen Augenmerk schenken müssen, wenn das Rennen nachher um 16 Uhr gestartet wird. Denn dann wird es schon einmal brütend heiß sein, und Sonntag in Richtung Zielflagge und Mittagszeit wird es noch einmal erheblich wärmer werden. Die Aussage von Loïc Duval ist so interessant, dass wir gleich einmal wieder rüberschalten in die Peugeot-Box, denn da ist Loïc Duval noch für eine etwas weitere Erklärung zu haben, was er damit denn genau gemeint hat, dass auch andere Fahrer in ihrem Peugeot-Sport 9X8 nicht schneller wären als das Trio aus Malte Jakobsen, Theo Pourchaint und Loïc Duval.
Yeah, I mean, it's part of it. It's part of the game. And you know, of course, sometimes we wish that we have the, I don't know, yesterday was the BMW. Okay, give us the BMW and we see what we do. One thing I can tell you is that I'm convinced that whichever trio you will put in the Peugeot will be more or less where we are. So if Dries Vantor would have been in a Peugeot on Thursday, I don't think he would have been in the top 15. That's it. And now it's the way it is, you know, this I will not complain. But I would say, compare Formula One, there is a good thing. It's that we are 3 drivers in the same car. at least you can compare yourself, you know, to the others and to know if you are doing an okay job or not. And this is nice in a way, you know, because you are not alone on the boat.
Duval verweist dabei auf eine Eigenheit, dass man über gewisse Themen entweder nicht sprechen darf, so wie die Fahrzeugeinstufung, oder es nicht transportiert kriegt, weil sie mittlerweile von der Komplexität der Bedienerführung so schwierig sind, diese Autos, dass die meisten Zuschauer das auf den ersten Blick gar nicht durchblicken, was alles gemacht werden muss. Man muss eine Komposition im Auto hinkriegen als Fahrer zwischen der idealen Nutzung aller Systeme, sei es das Hybridsystem, sei es das Brake-by-Wire, wo die Hinterachse nicht blockieren darf und die Vorderachse mit zum Microblocking neigt, und sei es das übliche Arbeiten an den klassischen Parametern aus dem Motorsport, Federdämpfer, Sturzwerte und so weiter. Die ganze Bedienerführung und auch die ganzen Knöpfe, die man als Fahrer mittlerweile zu betätigen, zu überblicken und zu aktivieren hat, und auch das, was einem vom Renningenieur reinsouffliert wird per Funk, was man alles machen soll, ist viel, viel anspruchsvoller geworden, und nur ein Bruchteil, ein winziger Bruchteil dessen dringt nach außen. Und Loic Duval sagt, klar, wäre es schön, wenn man das als Fahrer ein bisschen mehr erklären könnte, dass der Außensteher ja auch versteht, was dort funktioniert, aber er sei, was da vor sich geht, aber er sei überzeugt davon, dass in ihrem Auto, dem Peugeot 9X8, kein anderes Fahrertrio nennenswert schneller gewesen sei. Selbst wenn man Dries Fantor, den Pole-Setter, ins Auto gesetzt hätte, sagt Loic Duval bei unserer Schalte live in die Peugeot-Box, dann wäre der auch nicht schneller gewesen als die Zeit, die man selbst am Donnerstag rausgeholt hätte. Dann wäre auch Dries Fantor nicht unter die ersten 15 und damit in die Hyperpole hereingekommen für den Donnerstag. Es sei für die Fahrer durchaus schwierig, damit umzugehen, dass es so wenig transparent und nachvollziehbar sei. Auf der anderen Seite sei der große Vorteil im Vergleich zur Formel 1 aber, dass man immerhin die Möglichkeit hätte, sich an den eigenen Teamkollegen als Referenzlatte zu orientieren, um zu wissen, wie schnell man tatsächlich sei und wo man tatsächlich stehe. Drei Fahrer in einem Auto, das ist immer eine Vergleichbarkeit, die einem zeigt, ob man selbst als Fahrer auf dem richtigen Weg sei oder nicht. Aber nach draußen komme das alles natürlich nur sehr begrenzt an. Wir gehen nachher nochmal ein bisschen mehr auf die verschiedenen Parameter drauf ein, aber natürlich ist zunächst einmal die drängende Frage, kann Peugeot den Anschluss finden an dieses Feld, das ja eigentlich sehr hart umkämpft ist, bis runter eben zu den Positionen, wo die beiden Peugeot 9X8 stehen. Wenn man sich das Qualifying-Ergebnis genau anschaut und wenn man dann noch einmal guckt, wer was für Longruns, was für Dauerläufe simuliert hat, sowohl im Vortest als auch in den freien Trainings, dann kann man nämlich durchaus den Eindruck erwecken und bekommen, dass das Feld eng beisammen liegt. Dass nur die beiden Peugeot 9X8 Ausreißer sind nach unten. Ansonsten, auch wenn die LMDH, die billigeren Kit-Cars, momentan im Qualifying die Nasenlänge vorn haben, werden auch die Hypercars von Ferrari und von Toyota da über die Distanz sicher ein Wörtchen mitmischen. Das lässt eine Analyse der Longruns zu und Toyota rückt damit wieder in die Favoritenrolle hinein. Ganz knapp vor Ferrari. Peugeot dagegen fällt hinten ab. Grund genug, gleich wieder rüberzuschalten, live in die Box von Peugeot Sport. Manuel Hinault, der Teamchef, steht dort parat, und ich habe ihn so ein bisschen provokant gefragt. Eine der Lieblingsbeschäftigungen von Teamchefs sei es ja, endlose Briefings und Konferenzen und technische Nachbesprechungen anzuberaumen. Sei denn, habe ich gefragt, bei diesen technischen Nachbesprechungen irgendwas dabei rausgekommen, wo man jetzt im Nachhinein sagt, daran hat es gelegen in der Qualifikation, dass man den Einzug in die Hyperpole verpasst hätte. Die Antwort von Hinault ist einigermaßen entwaffnet. Man hätte vorher schon um die Schwächen gewusst, und die werden aufgrund der reinen Länge der Strecke mit mehr als 13 Kilometern und mehr als 30 Kurven hier noch einmal potenziert. Das Aufwärmen der Reifen, aus denen die optimale Leistung rauszukitzeln, und gleichzeitig ein Auto mit der komplizierten Aerodynamik über die vielen Bodenwellen, die hier mehr sind als in Spa, mit einer aerodynamischen Plattform stabil zu halten und viel an den Dämpfern zu arbeiten, das seien die großen Herausforderungen, bei denen andere bis jetzt besser gearbeitet hätten. Sie müssten pragmatisch und clever sein. Von den Startplätzen 16 und 18 müsse man es bis zum Ende schaffen, alles richtig machen auf dem Weg ins Ziel, und es werde einen Riesenkampf an der Spitze geben. Da müsse man zur Stelle sein, wenn sich Möglichkeiten ergeben.
I know one of your favorite things as a team is to stage endless debriefs and meetings and stuff like this.
Yes, that's what I love.
Did anything come to light in all of those debriefings as to explain what happened in qualifying? Anything you must say, are we overlooked that or we found that?
No, because it's, the limiting performance factor, we knew them. They have been increased by the specificities of the track here. It's a longer track, with high speed and low speed corners, more than 30 turns. So we have not discovered a new issue on the car. I mean, in terms of the way that the car must perform and so on. So it's the same limited factors as usual. We know it's how you extract performance from the tires, how you warm them up, the bump sensitivity, the bumpiness of the track sensitivity. So we've got, and it's once again, it's a complex car with lots of aero, lots of high speed. So you need to control the platform. You need to work on damping systems, etc. It's a massive challenge as everybody is facing. But obviously the others have worked better than us so far. So now heads down, we reflect on ourselves. We continue to work. We start from the back, 16th and 18th. And now the mission is clear, is to go to the end of this race and to execute operationally perfectly. So that's the plan, and people will not give up. It's 24 hours, it's extremely long, many things can happen. At the front there will be a massive fight. Let's be pragmatic, opportunistic and clever.
If you're talking to other people up and down the paddock, the common sense is basically it is not possible to go from P1 to last within the space of 3 weeks, regardless whether it's a longer track or a different track or whatever. And then there's obviously three letters which nobody must mention, which always come up. Do you think that's got an effect, without drawing you into a discussion? Do you think that's an effect?
I mean, nothing new. I will not comment BOP because it's part of the game. We are in the championship. We know what it is. We know the rules. We know it's the same for everyone. We trust the championship. The proof is the boss of Peugeot. I've committed for 3 years, so let's BOP is one thing, intrinsic performance of the car is another thing. So let's reflect on what we can work on our side, and let's be pragmatic. The team has proven quite a high level of resilience, it's a challenge amongst many others to go over this, and there is a new cycle starting from 27 with 29 up to 29. So we are on a warrior mode.
Does the increased tire pressures have any effect on you? This 2.1 rather than 2 bar?
Not. In the books of excuses that I could find, it's not in the. I cannot see any chapter on this. I mean, I will talk frankly. I mean, we need to work. We need to work to adapt to the rules, to extract the performance from the car, to give confidence to the driver.
Ein Dauerthema ist natürlich die Balance of Performance, die man nicht ansprechen darf, um Sportstrafen zu umgehen. Und drum windet sich auch Enora aus und sagt, er würde die BOP nicht kommentieren. Man wisse um die Eckdaten der Meisterschaft, man hätte Vertrauen in die Meisterschaft. Der Chef hätte sich für 3 Jahre bekannt. Und die BOP sei das eine, das Rausholen und Optimieren der Leistung des Autos das andere. Man müsse pragmatisch sein und das Team zeige, dass es etwas verkraften kann. Jetzt wartet als große Herausforderung, dieses Rennen umzusetzen. Der neue Reifendruck, nachdem ich noch gefragt habe, von Michelin, neuerdings vorgegeben bei 2,1 Bar, stehe nicht in seinem großen Buch der Ausreden für Rennfahrer, ein typisch englischer Begriff aus dem Motorsport-Englisch. Da fände er in diesem großen Buch der Ausreden für Rennfahrer kein Kapitel dafür. Man müsse arbeiten, um den Fahrern Vertrauen zu geben, das Beste aus dem Auto rauszuholen. Und man müsse alles riskieren, auch mit alternativen Strategien. Von hinten startend, da müsse jede Idee angefasst werden, da dürfe es kein Tabu geben. Es könne einen Plan geben, der mag aber nach 5 Runden obsolet sein, je nachdem, was passiere. Trotzdem fällt natürlich auf, dieser Überhang bei den reinen Zeitenjagden zugunsten der LMDH, also der simpleren Konstruktionen. Und dann muss natürlich die Frage kommen, gibt es jetzt taktische Möglichkeiten, irgendwas zu machen mit einer aggressiven Strategie, wie es ja bei den bisherigen beiden Läufen der Sportwagen-WM auch der Fall gewesen ist. Kann man zum Beispiel ein Auto im Startturn schon nach bummelig 7 Runden reinholen, sodass man leichter losfährt und dass man dann auch permanent mit einem leichteren Auto in einem anderen Boxenstopp-Intervallfenster unterwegs ist, um sich so auf der Strecke alternativ zu positionieren, das Auto aus dem Pulk, aus dem Peloton der anderen WEC Hypercars rauszuholen? Oder gibt es die Möglichkeit, mit einer Strategie mit gestreckten Stints zu arbeiten?
You know, strategy is always zero or zero. It's always...
The past WEC races have been won by strategy more than by outright pace, because it was in either way that one of the winners took a gamble at one stage to get the car into a better
yes,
track position.
Of course.
So would that be something which you would consider as well, to
of
say,
course.
Look, right at the beginning we're going to short fuel and get one in it after seven laps or something?
If do you think I would tell you? Do you really think I would tell you what is our plan?
Do you really think I would not ask you?
I was sure you would not do your job if you would not ask me.
That's why.
But I would do mine on a strange way, if I would say. But we will see. Watch out.
Die Antwort erwartungsgemäß. Natürlich gäbe es keine Tabus und man schaue sich ganz genau an, welche strategischen Möglichkeiten theoretisch machbar wären. Aber das könne er natürlich vor dem Rennen nicht sagen und werde er auf gar keinen Fall verraten. Um das Rennen nachher verstehen zu können, braucht man ein paar Daten, Zahlen und Fakten, um wirklich zu kapieren, was da vor sich geht. Zunächst einmal das Reizthema Balance of Performance. Die genauen Eckdaten sind nicht bekannt. Das ist ja hinlänglich dokumentiert, dass man dort eine Geheimniskrämerei betreiben möchte, um das unter dem Deckmantel zu halten. Aber ein bisschen rumrecherchieren schadet nicht im Fahrerlager. Und so stellt sich raus, der Peugeot ist zwar tatsächlich anders eingestuft worden als zuletzt, sowohl als im letzten Jahr als auch in Spa. Allerdings ist der Peugeot nicht das schwerste Auto. Das ist nach wie vor der Genesis, der als Neueinsteiger in die Meisterschaft quasi mit einer Art Malus ausgerüstet worden ist, weil man die neuen Autos schlecht einschätzen kann. Trotzdem hat der Peugeot im Vergleich zu vorher einen auf den Deckel bekommen. Das heißt, die Grundthese, dass Peugeot benachteiligt ist, manche sagen auch nicht mehr bevorteiligt ist, wie bei den bisherigen Rennen, die hat auf jeden Fall Gültigkeit. Dann gibt es eine ganze Menge zu sagen zum Thema Reifen. Insgesamt hat jedes Auto 24 Satz Reifen zur Verfügung. Es gibt drei verschiedene Mischungen. Die weiße Fläche auf der Flanke weist einen Reifen als weich aus, die gelbe als mittelhart und die rote als hart. Eigentlich hätte man die 24 Reifen vorab bestellen und vorab nominieren müssen. Das allerdings hat Einheitsreifenlieferant Michelin inzwischen revidiert. Zwei Schritten hat man die Reifen komplett freigestellt. Man kann also einen Lagervorrat aufbauen von harten Reifen, so viel wie man möchte. Hintergrund dessen ist ganz einfach, dass die Wettervorhersage sich immer mehr in Richtung hochsommerliche Hitze verändert hat in letzter Zeit. Und deswegen gelten die vorab nominierten Lagerhaltungen und bestellte Sätze im Ordersatz nicht mehr. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, mehr als 24 Satz Reifen darf kein Auto pro Rennen verbrauchen. Nur man kann den Vorrat jetzt halt neu zusammenstellen. Und es wird sicher einige geben, die schon am Samstagnachmittag, weil es sehr heiß sein wird, mit harten Reifen losfahren werden. Generell gibt es für jeden Reifentyp ein Temperaturfenster, bei dem es sich zu wechseln lohnt. Zwischen Weich und Medium liegt dieses Asphalt-Temperaturfenster zwischen 20 und 25 Grad und zwischen Medium und Hart bei ungefähr 40 Grad Asphalt-Temperatur. Das Ganze natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie eingummiert die Bahn ist, wie sie sich präsentiert und was die Fahrer für ein Gefühl haben. Eine weitere feste Größe in diesem Jahr sind Sturzwerte und der Reifenluftdruck während der Fahrt. Der darf nie unter 2,1 Bar sacken. Ganz einfach deswegen, weil es beim letzten Durchgang des Spa-Francorchamps einige Reifensätze gegeben hat, bei denen beschädigte Flanken aufgefallen sind. Und deswegen möchte man vermeiden, dass man mit kalten Reifen, Heizdecken sind ja nicht erlaubt, mit kalten Reifen über die Curbs rumpelt und sich so einen Reifenschaden einfängt, indem man die Flanke zusammendrückt und nachher macht dann der Reifen bumm und geht hoch. Deswegen werden diese Reifendrücke überwacht per Sensoren. 2,1 Bar Warmluftdruck während der Fahrt darf nie unterschritten werden. Passiert das, wird man zu einer Strafe und zu einem Reifenwechsel in die Box hinein vergattert. Die Normen sind 12 Runden mit einer Tankfüllung. Bei einem Benzinverbrauch
Verbrauch pro Runde von etwa 6 Litern und einem Liter Preis übrigens das am Rande von 7 Liter pro Euro. Es ist allerdings nicht so, dass man sich nicht reinsparen könnte in diese 13. Runde, die vielleicht strategisch wichtig wird, denn die Diskrepanz zwischen der 12. und der 13. Runde ist erstaunlich gering. Es reicht, wenn man zum Beispiel im Windschatten eines Pulkes fährt mit einem LMDH oder einem Hypercar vorne, das nicht ganz so schnell ist wie man selbst. Wenn man sich dann in diesem Peloton hält, anstatt zu überholen, dann kann das schon reichen, um sich in diese 13. Runde hineinzusparen. Und generell, auch das noch wichtig, gibt es in diesem Jahr weniger Reiz, dauernd lange Turns zu fahren, also vierfach Turns zu fahren, was nachts möglich sein sollte, weil die Reifen ein anderes Aufwärmverhalten haben und ein größeres Überlappen beim nutzbaren Temperaturfenster haben. Und das heißt, man wird nicht so sehr bestraft, wenn man mit dem Reifen wieder durch einen Hitzezyklus hindurch muss und ihn zunächst einmal aufwärmen muss. Also auf Gedeih und Verderb vierfach Turns zu fahren, was nachts möglich ist, ist unter Umständen nicht sinnvoll, weil ja dann am Ende des vierten Turns der Reifen in die Knie geht und die Zeiten vielleicht zu sehr absackt. Das sind die ganzen Variablen, die werden sich erst während des Rennens herauskristallisieren, aber ihr habt sie jetzt zumindest schon einmal als Richtwert mit. Und weil es natürlich eine ganze Menge Daten und Fakten sind, habe ich gedacht, die schreibe ich euch einfach noch einmal auf in einem Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Da sind genau diese Daten, Fakten und Zahlen noch einmal aufgelistet, damit ihr euch das in Ruhe durchgucken könnt und auch wieder aufrufen könnt, wenn ihr es denn während des Rennens mal wissen müsst. Also einfach auf die Internetseite pitwalk.de gehen, da stehen genau diese Richtwerte drauf, die ihr braucht, um euch schlau zu machen und schlau zu halten während der 24 Stunden von Le Mans. Dann haben wir natürlich noch das alles überlagernde Thema der schnellsten Autos. Das waren ja nicht die BMW, die haben die Pole ja geerbt, sondern, wenn auch nur um eine Nuance schneller, ist ja Jack Aitken gewesen in einem Cadillac des Jota-Teams aus England, die Mannschaft von Simon Dolan, einem Luftfahrtmillionär. Dieter Gass ist bei Jota Sport der übergeordnete, sagen wir mal Renningenieur, der übergeordnete Chef der ganzen Leistungsabteilung. Und Dieter Gass, den ich aus der Formel 1 von Toyota lange Zeit kenne, ist ein Meister des Erklärens. Also habe ich mir heute Morgen noch einmal Dieter Gass geschnappt vors Mikrofon, auf dass der uns noch einmal seine Einschätzung zum Rennen, zu den Chancen und zum Kräfteverhältnis gibt. Wie viel bedeutet die reine Pace tatsächlich vom Qualifying von Le Mans? Mal ausklammernd, was da jetzt passiert ist mit der Disqualifikation. Ihr wart ja der Schnellste. Wie viel kannst du davon mitnehmen im Rennen? Oder wie egal ist es vielleicht im Rennen?
Ja, ich glaube, die Pace in der Qualifikation ist letztendlich nicht so super wichtig. Das hat man, glaube ich, letztes Jahr auch erkennen können. Da hat man ja die erste Startreihe besetzt. Wohl wissen, dass wir eine gute Qualifying-Pace hatten, aber im Rennen nicht so schnell sein würden. Das sehe ich dieses Jahr anders. Wir sollten eigentlich eine bessere Race-Base haben und haben auch gar nicht den Fokus sehr aufs Qualifying gelegt. Aber wie gesagt, wir sollten eine bessere Race-Base haben, bessere Topspeed im Vergleich zum letzten Jahr. Das war eigentlich das große Problem. Und das soll uns in eine Position bringen, wo wir auch wirklich Rennen fahren können und mit den anderen auch kämpfen können.
Ihr habt ja scheinbar bei dem Aerodynamik-Konzept einen Joker gezogen, also nicht ihr als Jota, sondern Cadillac. Mit einer anderen Art den Heckflügel zu bedienen. Was steckt dahinter und wie funktioniert das?
Ja gut, in erster Linie geht es wirklich auch da um Fahrbarkeit. Dass man, oder Raceability, wie man so sagt im Englischen. Dass man ganz einfach ein bisschen auf die Topspeed schaut und auch das Auto möglicherweise verbessern kann in der Dirty Air. Weil das war auch ein größeres Problem letztes Jahr mit unserem Auto, was natürlich das Überholen noch mal erschwert hat. Wenn man nicht nah genug dranbleiben kann am Vordermann. Aber man muss natürlich auch erkennen, dass das ein bisschen im Fahrzeugkonzept generell liegt, dass die Autos empfindlich sind gegenüber Dirty Air. Also hinterherfahren ist nie einfach.
Habt ihr jetzt quasi so eine Art DRS, so eine Art Klappflügel auch auf den Geraden? Oder wie funktioniert diese Technik? Das genau?
Nee, also es ist ganz einfach vom Konzept her ein bisschen anders. Der Heckflügel ist ja offensichtlich tiefer, als das vorher war. Und dadurch ist der Luftwiderstand ein bisschen geringer. Aber letztendlich muss man natürlich sagen, das Aerofenster ist ja vorgegeben vom Reglement. Da sind alle Autos im gleichen Fenster. Das heißt, wir reden hier wirklich um Feinheiten letztendlich.
Aber es ist doch ein bewegliches Aero-Device, denke
ich. Naja, bewegliches Aero-Device dahingehend. Es gibt ja ein Aero-Device, womit man grundsätzlich die Fahrzeug-Aero-Balance einstellen kann, aber statisch. Okay. Das heißt, da stelle ich einmal ein und so fahre ich dann. Also der Heckflügel, da bewegt sich nichts. Früher haben wir das an einem Teil über den Vorderrädern gehabt, an der Rathausentlüftung. Auch das natürlich fix. Da gab es so verschiedene Einsätze, die man dann ändern konnte. Und so hat so die Fahrzeugbalance, die Aero-Balance verändert. Jetzt macht man das einfach über die fixe Heckflügeleinstellung.
Der Blick ins Zeitentableau zeigt, zumindest im Qualifying wiederum, eine klare Überlegenheit der LMDH, also der GTP-Autos. Bleibt das im Rennen so?
Das Zeitentableau sieht für mich bislang so aus, ja, aber auch nicht immer. Wenn man genau hinschaut, dann hat man erkennen können, dass in allen Sessions eigentlich, außer im Qualifying, der Toyota sehr stark war. Die haben immer Momente gehabt, wo sie sehr, sehr stark unterwegs waren. Also das heißt, mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen. Und Ferrari, naja, ich denke, auch die werden im Rennen auf einmal Magic Pace finden.
Reifennutzung war ja in der Vergangenheit ein Thema, die unterschiedlich war. Da war dein ehemaliger Arbeitgeber Toyota eigentlich immer der Klassenprimus. Das waren sie auch in Imola, wo sie diesen Triple Stint hingekriegt haben, der ihnen ja letztlich den Sieg gebracht hat beim Saisonauftakt. Warum hat ein Hypercar dann einen Vorteil und was könnt ihr machen, um den zu eliminieren?
Ja, da müssen wir sich vielleicht nochmal, das ist schwer zu beurteilen von jemandem, der in einem Lager ist, wie das beim anderen Lager genau aussieht.
Ingenieur, also in der Formel 1 war es immer so, man fragt den Ingenieur des gegnerischen Teams und kriegt dann erklärt, was das andere Auto gut macht.
Ja, so ändern sich die Zeiten vielleicht. Abgesehen davon bin ich halt auch leider oder zum Glück, wie auch immer man das sehen mag, nicht mehr so sehr in das Engineering involviert. Das heißt, die Details, die sehe ich nicht unbedingt, aber ich glaube nicht, dass man es auf den Allradantrieb schieben kann, ehrlich gesagt. Dafür sind die Geschwindigkeiten, wo das dann losgeht, einfach zu hoch. Muss auch nicht unbedingt sein, dass der LMH da wirklich einen Vorteil hat. Ich glaube, wir sind auch nicht schlecht, was die Reifennutzung angeht. Das hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie man das Fahrzeug grundsätzlich einstellt.
Es wird knüppelheiß werden offensichtlich dieses Wochenende. Sind alle drei Reifen nutzbar? Habt ihr alle drei Reifentypen ausprobiert? Wisst ihr, wann welcher Reifen zum Einsatz kommt?
Ich gehe davon aus, in der Tat, dass wir dieses Jahr wirklich alle drei Reifentypen am Start sehen werden. Die sind auch nutzbar. Das ist einer der Vorteile oder der Weiterentwicklung, wenn man mal so sagen möchte, dass der Reifen von meiner Einschätzung her ganz einfach viel deutlicher in unterschiedliche Temperaturfenster passt und dort auch funktioniert. Also das sehe ich schon als Fortschritt an von der Nutzung her. In der Vergangenheit war das nicht so klar, wann hat man welchen Reifen benutzt und das war für fast mehr streckenabhängig, würde ich sagen, als rein nur temperaturabhängig. Natürlich spielt die Temperatur eine Rolle, aber auch sehr viel die Strecke. Jetzt ist das von der Temperatur her, denke ich, eigentlich klarer definiert.
Es hat sich ja temperaturmäßig immer weiter aufgebaut. Am Sonntag Prolog war es kalt, dann wurde es graduell wärmer, aber richtig heiß wurde es eigentlich erst gestern. Das heißt, mit dem harten Reifen habt ihr wahrscheinlich keine richtigen, echten Erfahrungswerte, weil man den nicht bei diesen Temperaturen, wo er benutzt wird, gefahren hat.
Ja gut, aber wir haben gefahren. Von daher haben wir schon gesehen, wie er sich verhält. Hat auch gut funktioniert, auch schon bei den Temperaturen, die nicht ganz so hoch sind. Von daher, deswegen glaube ich halt, wie gesagt, auch, dass wir im Rennen auch sehen werden.
Gibt es von der Strategie irgendwas, wo das Auto mit Jack Aitken, der schnellste war, jetzt auf Platz 10 versetzt worden ist, dass man sagt, man holt den aus dem Verkehr raus nach bummelig zum Beispiel 7 Runden oder 8? Oder ist das zu sehr sprintmäßig gedacht bei diesem Rennen?
Natürlich sind das Überlegungen, die wir uns auch gestellt haben. Aktuell sieht es eher danach aus, dass man ganz einfach auch versucht, im Lead-Pack letztendlich zu bleiben, um auch da gegenüber Slow Zones und was alles so passieren kann, gewappnet zu sein oder nicht unbedingt dadurch einen Nachteil vielleicht zu erfahren, wenn man am falschen Moment oder am falschen Ort auf der Strecke ist. Kann natürlich immer in beide Richtungen gehen, auch klar. Man kann auch, wenn man außer out of sync fährt, zufällig mal am richtigen Ort sein. Aber ich glaube, in einer Situation, wo man grundsätzlich auch wettbewerbsfähig ist, ist es besser, wenn man vorne dran bleibt und halt versucht, dann da mit der Mehrheit zu gehen.
Also ihr werdet auch die Strategie nicht splitten in Hase und Igel, dass der vordere mitfährt und der hintere eine alternative Taktik
macht? Ist bislang nicht geplant. Kann sich natürlich im Laufe des Rennens immer alles ändern, aber bislang ist es nicht geplant.
The book of opportunities is open.
Und das ist doch mal zumindest ein feiner Schlusssatz von Emmanuel Hinault bei unserer letzten Schalte runter in die Box von Peugeot Sport. Das Buch der Möglichkeiten liege aufgeschlagen vor Ihnen auf dem Tisch, soll heißen. Jetzt kann alles passieren, jetzt soll es dann aber auch endlich losgehen mit den 24 Stunden von Le Mans. Gerade recht, genauso machen wir es. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Renngeschehen und melden uns wieder mit dem nächsten Pitcast, dem nächsten Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, wenn es was Neues zu berichten gibt und wenn wir die nächsten Stimmen vom Verlauf des Rennens euch präsentieren. Schön, dass ihr schon dabei gewesen seid heute bei der letzten Vorbereitung auf das größte Wagenrennen seit Ben Hur. Wir hören uns nachher wieder. Vielen Dank fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.